Kanzler Scholz hatte damals ja noch nicht wirklich viel dazu gesagt, sich vielleicht, wenn man es nicht positiv ausdrücken will, sich darum auch gedrückt. So, und in der Situation war es klar, wir müssen jetzt dieses Projekt stoppen. Aber natürlich hat es auch eine europäisch darüber hinausgehende Dimension, dass eben Putin nie gesagt hat, ich will nur die Ukraine, sondern sein Anspruch wesentlich größer ist. Und wenn wir diesen Anspruch von ihm nicht dort stoppen, wo er gerade stattfindet, wird er danach de facto immer näher an Deutschland herankommen. Eine Kapsele ist jemand, der nicht nur schlau denken kann, sondern es auch umsetzen kann. Ja? Also sozusagen, der auch eine Idee hat der Umsetzung. Eine Kapsele ist jemand, der am Ende Lösungen liefert. Ja? Und Schlaule kann auch jemand sein, der immer nur der Schlau daherredet.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken Sie heute noch nach? Wir sind Theresa Martus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Und heute bei uns im Studio ist Franziska Brandner, Co-Parteichefin der Grünen. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, aber eigentlich wäre sie auch richtig bei der Feuerwehr. Als die Vollinvasion Russlands in der Ukraine 2022 die deutsche Wirtschaft in eine Energiekrise stürzte, kämpfte Brandner als parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium an vorderster Front darum, das Schlimmste zu verhindern. Und als 2024 die damaligen Grünen-Vorsitzenden nach einer Reihe von Wahlniederlagen hinwarfen, trat sie, zusammen mit Co-Chef Felix Banaschak, an, um den Laden zusammenzuhalten. Einfacher ist es seitdem nicht geworden. Ampel aus, Neuwahlen und jetzt schon wieder Energiekrise. Frau Brandner, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die schwerste Entscheidung, zumindest politisch gesehen, war für mich wirklich, den Schritt zu gehen, zu sagen, um aus diesen Abhängigkeiten der Energie, die wir über Jahrzehnte ja aufgebaut hatten mit Blick auf Russland, Putin, um aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen, ein Projekt zu stoppen, Nord Stream 2, wo alle sagten, das geht nicht, ohne dass wir Milliarden zahlen müssen. Und es war alternativlos. Und die schwerste Entscheidung für mich war zu sagen, doch, das muss gehen. Und gegen alle Odds zu sagen, wir finden da jetzt einen Weg und ich suche den. Und wohl wissend, dass auch nicht alle das vielleicht überhaupt richtig fanden, so einen Weg zu suchen. Und dann trotzdem zu sagen, wir gehen den jetzt, ich gehe den jetzt. Und das war nicht ganz einfach, vor allem nicht, wenn man gerade ganz neu in so einer Funktion ist.
Das war 2022. Russland hatte gerade die Ukraine überfallen, die ganze Ukraine überfallen. Sie waren parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und Ihr Chef war Robert Habeck. Wie groß ist in solchen Fragen der Entscheidungsspielraum einer Staatssekretärin?
Immer so groß, wie der Minister es zulässt. Mhm. Es ist im Gesetz und nirgends vorgeschrieben.
Gut, man könnte auch sagen, das war nicht Ihre Entscheidung, sondern die Entscheidung der Bundesregierung. Was macht diese Entscheidung, Nord Stream zu stoppen, zu einer persönlichen Entscheidung von Ihnen? Was war da los?
Naja, wenn man sich anschaut, einfach auch die Geschichte anschaut, die Frage, inwieweit wir in diesen Beziehungen mit Russland die Energiekarte mal ursprünglich gespielt, um auch sich einander näher zu bringen, ja, Wandel durch Handel, das war ja lange auch ein richtiger Ansatz. Dann hat man aber den Punkt verpasst, wo es darum ging, das anders zu sehen. Ich habe persönlich noch im Europaparlament, also das ist 2009 bis 2013 gewesen, für Nabucco gekämpft. Damals, man erinnert sich da heute schon gar nicht mehr dran und schon gesagt, wir können uns nicht nur von Russland
ab. Das Pipeline-Projekt
Nabucco über die Türkei. Übrigens, Joschka Fischer war damals auf der Seite Nabucco und Gerhard Schröder auf der Seite Nord Stream. Ist auch historisch immer noch ganz interessant, wenn man schaut, diese zwei rot-grünen Träger, die sich damals ja dann darüber auch in den Wegen doch ziemlich unterschieden haben. Das heißt, ich habe damals schon im Europaparlament daran gearbeitet, dafür gekämpft, weil ich gesagt habe, wir dürfen nicht in so eine Abhängigkeit geraten. Und dann auch in der Oppositionszeit im Bundestag wirklich immer das auch thematisiert als europapolitische Sprecherin. Ja, 2014 als dann die Invasion in dem Sinne der Krim ja schon damals kam. Also es waren ja irre Zeiten, es ging ja immer weiter, Gazprom. Und deswegen war das ein Thema, was mich schon wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Deswegen auch ein sehr persönliches für mich, weil ich diese europäische Souveränität und Selbstbehauptung, Selbstbestimmung da schon lange gesehen habe und übrigens auch den Austausch immer mit den kleineren europäischen Ländern hatte, ja, den baltischen, im Europaparlament überall, wo die gesagt haben, liebe Franziska, ihr Deutschen, ihr dürft uns nicht in diese Abhängigkeiten bringen. Das war ja schon eben Anfang der 2010er Jahre. So, von daher hat es für mich eine große Dimension, weil man ja über viele Jahre an so einem Thema dran sitzt.
Und dann kamen Sie mit der Ampelregierung.
Und dann kam ich mit der Ampelregierung dann eben dort rein. Und dann war ja vorher, ich weiß noch, erinnere mich noch an die Talkshows mit Altmaier, ja, wo es hieß, na, das geht nicht. Und dann kostet es Milliarden. Und dann war das schon meine Entscheidung zu sagen, wir finden da jetzt einen anderen Weg. Natürlich geht in einer Regierung, am Ende hat das dann der Kanzler unterschrieben. Am 22. Februar, zwei Tage vor der Vollinvasion. Ja, ich sage immer, wir haben keinen Tag zu spät angefangen und keinen Tag zu spät es fertig bekommen.
Sie haben es gestoppt, bevor Russland die Ukraine überfallen hat.
Erinnern Sie sich an die Zeit, muss man nochmal zurückgehen. Damals war ja das Szenario schon am Himmel,
die drohte,
zogen,
die Waffen zusammen,
zogen zusammen, die Soldaten bewegten sich und es gab diese europäischen Bemühungen mit den USA zusammen, ein Sanktionspaket zu skizzieren oder zu verabschieden, was dazu beitragen sollte, dass Putin sich doch nochmal umentscheidet. Und damals neu gewählte Bundesregierung, ja, Sie erinnern sich vielleicht noch, damals Kanzler Scholz, zwei Wochen vorher in Washington Antrittsbesuch, Biden sehr deutlich zu Nord Stream. Kanzler Scholz hatte damals ja noch nicht wirklich viel dazu gesagt, sich vielleicht, wenn man es nicht positiv ausdrücken will, sich darum auch gedrückt. So, und in der Situation war es klar, wir müssen jetzt dieses Projekt stoppen. Das war zwei Tage dann vorher endlich. Sie erinnert sich vielleicht das auch nochmal, das war dann als Reaktion direkt, aber das ging eben nur, weil es ready war, als Putin die besetzten Gebiete in der Ukraine anerkannte. Das war ja nochmal der Schritt. Man vergisst manchmal diese Zeitenreihen. Ne? Dann hatte er das anerkannt, was viele auch verstanden, als das jetzt eigentlich der Eintritt in den Kampf. Und dann war ja eben am 22. dann endlich diese rote Karte und dann zwei Tage später die Vollinvasion. Es war halt eben auch alles leider viel zu spät, dass man diese Projekte gestoppt hat. Man hätte es wahrscheinlich gar nie anfangen dürfen.
Und dann sind Sie zu Habeck marschiert und gesagt, jetzt müssen wir das stoppen, unterstützt du mich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das war ja schon längst im Dezember. Erinnern Sie sich, als wir angefangen haben? Wir sind ja Anfang Dezember in diese Ministerien gegangen und ich hatte immer das Ziel, dieses Projekt zu stoppen, Nord Stream 2 zu stoppen. Ja, das war, ich habe es ja gerade gesagt, also eigentlich seit es die Überlegung gab, Nord Stream 2 zu bauen, habe ich dagegen mich engagiert.
Und Habeck hatten Sie ab wann auf Ihrer Seite oder wussten es?
Ja, Habeck war ja natürlich auch immer, wir waren ja als Grüne insgesamt, es war ja nicht, dass wir, also gegen Nord Stream 2 waren wir schon die ganze Zeit über, aber diese Frage, versuchen wir jetzt Wege zu finden und zu gehen, von denen alle vorher gesagt haben, es gibt sie nicht.
Vielleicht müssen Sie einmal kurz das Problem skizzieren. Ja. Also warum wäre das denn so teuer gewesen oder hätte so teuer werden können?
Na, die Frage ist ja immer gewesen, wie man dieses Projekt noch verhindert kann oder ob man es noch verhindern kann. Nord Stream 2 war damals schon relevante Teile gebaut. Und die Frage war,
praktisch
wenn man
fertig.
Praktisch fertig, genau. Also noch nicht komplett, aber relevant fertig. Und die Frage war, was passiert, wenn man jetzt sagt, stopp, ihr dürft das aber nicht nutzen, was ihr da gebaut habt. Ob dann Entschädigungsansprüche der Pipeline-Besitzer bestehen würden. Und damals war die, so ab 2020, ganze Jahr 21, war immer die Debatte, na, selbst wenn man es jetzt nicht mehr wollte, jetzt geht's halt nicht mehr anders, weil das wäre ja dann absurd, irgendwie 9 Milliarden kosten und dann muss man die entschädigen. Mhm. Das kann ja wohl nicht ihr Interesse sein, Frau Brandner, dass sie jetzt dann noch die Milliarden dafür zahlen. Vorher war ja immer der Grund, dass man, warum man es, über den man gehofft hatte, dass man es zum Kippen bringen konnte, war dieses Unbundling. Das ist das europäische Recht, ja, dass der Netzbetreiber
und von Netzbetrieb und Herstellung von Energie.
Genau, sozusagen, dass es nicht in einer Hand ist. Das hatte ja damals die BNetzA, die Bundesnetzagentur, hatte ja gesagt, das geht nicht, Europarecht, Unbundling muss getrennt werden. Und die Antwort darauf war ja damals, dass man gesagt hat, eine 100% Tochter von Gazprom. Ja, also das ist auch irre, dass es überhaupt durchgegangen ist als Unbundling, dass man gesagt hat, das ist einfach eine hundertprozentige Tochter. Da war nicht ein Prozent irgendein anderer dabei als Gazprom. Naja, aber auf jeden Fall ging es, ne, von dem Politischen, man ist dagegen, dann man versucht es über solche Wege wie das Unbundling und am Ende war klar, man kann es eigentlich nicht mehr stoppen, weil es viel zu teuer und das Geld gab es im Haushalt nicht und würde man nicht dafür einbringen wollen. Und das, und dann gab es die Option, eben sich zu überlegen, stimmt das überhaupt, was die uns seit Wochen und Monaten von der Bundesregierung und der ganzen, in vielen der Unternehmen erzählen? Und das waren dann die Momente, wo man dann eben sagt, okay, lass doch einfach mal wirklich überprüfen, ob es nicht doch eine Alternative gibt.
Wer war in der Bundesregierung entschieden dafür, das weiterlaufen zu lassen in der Phase, als sie es gestoppt haben?
Naja, Sie wissen ja, das war ja lange CDU-SPD-Position von Frau Merkel, auch wie gesagt, bis eigentlich fast zuletzt auch der SPD und Scholz. Also es war einfach dieses falsch verstandene Vertrauen darin, dass Putin uns im Zweifel immer anders behandeln würde und dass wir da ja immer von profitieren würden. Und es stimmt ja auch, unsere Industrie hat ja auch von einem günstigen Gas über weite Strecken profitiert. Das Problem kommt ja immer nur, wenn es dann nicht mehr kommt. Und Abhängigkeiten erweisen sich immer dann erst als schwierig, wenn dann halt die Lieferungen nicht mehr kommen. So, und das ist ja die Frage, die man eben einschätzen muss oder die man anders beurteilte aus Seiten von Frau Merkel, CDU und SPD, wo man halt daran glaubt und sagt, naja, es wird schon immer gut gehen. Und wir immer gesagt haben, Putin, hört doch mal zu, was er sagt. Es wird nicht immer gut gehen.
Das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen? Das war, die Ampel kam im Anfang Dezember ins Amt. Februar war schon die Vollinvasion. Das heißt, Sie saßen da, was, an Weihnachten im Wirtschaftsministerium oder wie?
Ich saß an Weihnachten über dem Versorgungssicherheitsbericht. Wirklich, also meine Weihnachten 21 und die Tage danach zwischen den Jahren habe ich genau diesen Versorgungssicherheitsbericht von Nord Stream 2 gelesen, habe mir die Augen gerieben und habe gedacht, das kann ja wohl überhaupt gar nicht wahr sein, dass jemand sowas ernsthaft aufgeschrieben hat, dass es da kein großes Risiko gibt, dass alle Einreichungen der europäischen Kolleginnen und Kollegen, egal ob das Italiener waren oder die Polen oder die Balten, dass man die alle wegwischte und sagte, das ist alles irrelevant. Die sind eigentlich alle auch halt nicht.
Ich glaube, den Bericht müssen wir auch noch mal kurz erklären. Der war relevant quasi für die Einschätzung, dass die Pipeline überhaupt in Betrieb gehen kann.
Genau, also die Frage ist ja, wann eine Pipeline in Betrieb gehen kann. Und dafür gibt es dann einen Versorgungssicherheitsbericht, der sagt, das ist alles gut. Und dann gibt es eben rechtliche Fragen von Unbundling und Co., also dass das natürlich auch EU-Recht entsprechen muss. Und wie gesagt, auch diese Frage, ne, Unbundling fand ich eh immer crazy, weil es einfach eine hundertprozentige Tochter war, zu sagen, das ist was anderes. Also auch nicht so leicht. Genau, aber diese Berichte dann einfach wirklich, die waren ja nicht zugänglich öffentlich. Aber natürlich im Ministerium hatte man dann die Aufgabe und die Pflicht, die auch zu lesen. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, dass wir ja auch schon vor Weihnachten 21 Energiekrise de facto hatten, weil ja schon wesentlich weniger Gas aus Russland kam. Und wir hatten schon Unternehmen, die gerettet werden mussten, weil die Gaspreise so hoch gegangen waren. Manchmal vergisst man das, dass die Phase der hohen Energiepreise, der Gaspreise nicht erst mit dem 24. Februar angefangen hatten, sondern Wochen und Monate vorher, weil sich damit ja Putin schon die Kriegskasse gefüllt hatte. Und mit diesen hohen Preisen waren wir deswegen schon vorher beschäftigt und hatten immer die Aufgabe zu überlegen, was will Putin damit eigentlich machen? Wo ist das Ziel? Wir hatten ja, als wir rankamen zum Ministerium, gemerkt, die Gasspeicher sind leer. Es kommt fast kein Gas mehr. Wir müssen schon Unternehmen retten. Was ist da los? Wir dachten irgendwie, sowas hat noch eine vorherige Bundesregierung im Blick. Genau, dann hatte ich mein Weihnachten damit verbracht und danach war ich noch entschlossener zu sagen, wir müssen jetzt einen Weg finden, dieses Projekt rechtzeitig wirklich einfach zu stoppen. Weil ich es auch in dieser Situation, wo so offensichtlich war, dass Putin damit schon, also das instrumentalisierte, um einen Krieg vorzubereiten, man doch nicht mehr einfach da sein konnte, sagen können, wir tun auf der anderen Seite, als wäre nichts. Und einfach das weiterlaufen ließen.
Das Handelsblatt nannte sie danach irgendwann mal die heimliche Ministerin. War das eine faire Zuschreibung?
Nee, ich hatte das große Glück, dass ich mit Robert Habeck so ein Arbeitsverhältnis hatte, dass wir eine große Vertrauensbasis hatten und eben in den politischen Zielen auch komplett einig waren und wussten, was wir da an einer Herausforderung haben und an einem Strang ziehen. Ne? Und dann In so einer Situation ist ja dann die Aufgabe, sich zu überlegen, wenn alle eigentlich sagen, das geht nicht, sich zu überlegen, wer kann einem helfen, eine andere Antwort zu finden. So, und das war das, was ich dann eben getan habe danach. Einfach.
Und wer war das?
Das waren viele, die auch nicht nur in Deutschland, sondern europäische, wirklich, das war ja klar, dass viele europäische aus den anderen Ländern es anders sahen. Und dann ist es ja erstmal naheliegend, dass man die europäischen Partner nochmal auch befragt. Und ich habe ja auch eben in Brüssel gearbeitet. Ich habe in einigen europäischen Ländern gelebt und man durch die Kontakte einfach gesagt hat, so erklär mir mal, wie ist denn eigentlich dein Blick drauf? Ja, die deutsche Debatte sagt, es geht nicht. Und die haben dann gesagt, naja, also geht nicht, würden sie niemals behaupten, muss man halt mal gucken, wie es geht. So, und das waren dann so die Ersten, die dann gesagt haben, naja, eigentlich, wenn man da juristisch drauf schaut, wenn man nochmal andere Juristen fragt. Und dann ging es eben los, dass man sich geschaut hat, wer sind die Experten, wie bringt man das alles zusammen. Und dann sind solche Fragen ja auch immer sehr komplex. Sonst wären sie wahrscheinlich auch schon früher allen aufgefallen. Und da muss man dranbleiben. Ne? Und wenn der Erste sagt, nee, stimmt, das geht nicht, dass man da nicht sofort aufgibt, sondern sagt, okay, da suche ich nochmal weiter.
Die SPD ist nicht so hart gegen Russland gewesen in dieser Phase, auch als der Krieg schon begonnen hatte, als die Grünen. Und Kanzler Scholz galt lange Zeit als besonders vorsichtig, zögerlich, auch was Waffenlieferungen dann angeht. Was hätten Sie gemacht, was hätten die Grünen gemacht, wenn Scholz gesagt hätte, das kommt gar nicht in Frage, dass wir Nord Stream stoppen? Wäre dann die Ampel gar nicht über den Start hinausgekommen oder hätten Sie dann eben das durchgesetzt, was der Kanzler von Ihnen verlangt?
Nee, das ging nicht ohne den Kanzler. Also sozusagen, das sind solche Entscheidungen, die kann dann auch nicht ein Ministerium alleine treffen. Das war auch übrigens unter Merkel immer so, ne? Also das waren auch Entscheidungen, die immer mit Kanzlerin etc. und Altmaier, das war ja die gleiche Partei, aber trotzdem, das war auch damals mit den Koalitionspartnern SPD immer abgesprochen gewesen. Also das geht nicht gegen ein Veto, ja. Aber das Spannende war ja zu sagen, dass man, also wir haben Wochen gebraucht, um dann den Weg zu definieren und den rechtssicher auch aufgeschrieben zu haben. Und der war eben wenige Tage vor dem 22. Februar dann ready. Und ich glaube, wenn wir erst angefangen hätten, den Weg zu suchen, wenn Putin schon die Anerkennung dieser Region gemacht hätte, hätten wir es nicht mehr hinbekommen. So, und das sind ja die Sachen da eher im Sinne von, man fängt halt rechtzeitig an und sagt, wir gucken jetzt mal nach dem Weg. Und dann war zum Glück der Moment, dass dann auch allen klar war, wir müssen jetzt hier was tun. Und auch Olaf Scholz dann ja gesagt hat, also jetzt Putin, so, das ist jetzt aber wirklich ein Schritt
zu weit. Das hat er gleich verstanden, Scholz. Und wer hat es ihm erklärt, Sie oder Habeck?
Nein, das war nicht, ehrlich gesagt, waren das, ich glaube, so viele, er braucht ja niemand, der ihm das erklärt. Also in dem Moment, wo diese Anerkennungsfrage dann auch wirklich durchgezogen wurde von Putin, die Truppen sich so zusammenballten. Erinnern Sie sich ja vielleicht noch, da war die Münchner Sicherheitskonferenz noch kurz davor und man sah, wie viele Truppen sich wo zusammen aufbauten und wo dann ja die russische Seite immer sagt, ja, das ist alles eigentlich überhaupt gar nichts. Und so, das vergisst man immer so schnell. Aber deswegen, da war das eigentlich dann schon auch eher offensichtlich. Und der Druck aus den USA war ja auch sehr hoch. Ja. Also Sie müssen sich wirklich daran erinnern, Biden hat ja dann, war ja auch ganz klar, so wenn ihr als Deutsche nicht auch euren Beitrag zur Drohkulisse jetzt mal endlich aufbaut, dann braucht ihr nicht immer nur auf die Amerikaner hoffen. Also es war schon auch klar, wir werden nicht hier euch helfen, wenn ihr nicht bereit seid, auch im Zweifel Einschnitte mitzutragen.
Was für ein Typ sind Sie bei solchen Entscheidungen? Also legen Sie sich dann einmal fest und dann ist es abgehakt oder liegen Sie da dann nachts im Bett und denken, was, wenn es doch schief geht?
Ja, gute Frage. Ich nehme solche Sachen immer mit. Also deswegen ist das durchaus, dass man dann irgendwie vielleicht irgendwie mitten in der Nacht aufwacht und noch eine Idee hat oder so, ja, wo man dann sagt, okay, krass, den Weg kannst, daran hattest du noch gar nicht gedacht oder hast du schon mal die Frage gestellt, ne? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so bin ich, dass man dann solche Sachen kommt, denkt man, da war doch noch eine Sache, eine Verknüpfung und sagt, nochmal die Seite mit der Seite zusammenlesen, da steckt doch noch was drin.
Und das machen Sie mit sich selber dann oder haben Sie da bewährte Ping-Pong?
Nachts mit mir selber.
So, Sparringspartner, also wenn es schwierig wird, wenn es schwierig wird beim Entscheiden, wer sind die Menschen bei Ihnen, die Ihnen verlässlich Rat geben, an die Sie sich wenden? Gibt es da im professionellen Kontext, aber auch im privaten?
Ja, natürlich. Also da arbeite ich immer sehr. Ich bin immer jemand, der im Gedankenaustausch auch weiterkommt. Ich meinte das nur gerade zur Nacht. Mhm. Ja, also da
vielleicht wacht ja jemand auf und hat so eine Platte von WhatsApps von innen, das kann ja sein.
Das kann manchmal sein. Aber genau, wenn ich nachts um 4 aufwache und sowas habe, rufe ich meistens nicht die Kollegen an. Nein, mache ich nicht. Aber und auch nicht die Freunde und die, also weder noch, ja. Aber natürlich dann am nächsten Morgen nach dem Kaffee. Und dann zu sagen, sag mal, bin ich da komplett falsch gewickelt oder könnte da was dran sein? Ja? Oder wie schaust du denn drauf? Wie würdest du das interpretieren?
Sind es politische Freunde, persönliche Freunde?
Beides. Mhm. Auch einfach Freunde, die sich in dem Bereich auskennen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es auch immer nicht nur mit, muss man einfach so sagen, nicht nur mit Leuten aus dem deutschen Kontext besprochen, sondern auch wirklich mit dem europäischen, weil mir das schon immer für mich nicht nur eine deutsche Frage war, sondern auch eine der europäischen Sicherheit.
Geht das denn bei solchen Sachen überhaupt? Ist das nicht sicherheitsrelevant? Also
naja, man kann ja, also ich habe ja keine Dokumente geteilt. Mhm. Und sowas würde ich niemals machen. Aber seine eigenen Gedanken zu sagen, sag mal, na, die Gesetze sind ja für alle zugänglich. Mhm. Also zu sagen, wie siehst du diese, viel ist ja EU-Gesetz. Mhm. Ja, also wie interpretierst du diesen Paragraphen X aus der EU-Energierichtlinie Y? Mhm. Ja, solche Interpretationsfragen sind ja kein Geheimwissen, sondern ist eher die Frage, jemand zu sagen, na, das... Wie würdest du denn, wenn du jetzt dieses Gesetz lesen würdest, zu welchem Ergebnis würdest du kommen? Und dann kann man das abgleichen mit dem, was man sonst immer hört. Mhm. Und sagen, ja, ist ja interessant, du interpretierst es ganz anders, als wie es in Deutschland drauf geschaut wird. Das sind keine Geheimfragen. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Finde ich auch immer gefährlich, weil man auch bei solchen Sachen das ja nie weiß. Genau, aber nicht solche, das sind ja eher die Fragen Sparingspartner, ja, dass man einfach wirklich sagt, guck mal, mir wird gesagt, dieser Artikel ist so zu interpretieren, wie siehst du das? Mhm. Ja, oder die Frage, die einfach nochmal besser verstehen. Ja, die polnische Regierung hat immer das und das gesagt, auch im öffentlichen Raum. Wie kam die denn da drauf? Was waren die Begründungen dahinter? Kannst du mir mal das schicken, was deren Begründungen so sind? Und das ist schon immer sehr hilfreich, wenn man dann die Akteure hat, die einem die jeweiligen Informationen liefern, um das besser verstehen zu können. In der, sorry to say, aber in der Medienwelt ist ja manchmal verkürzte Darstellung. Und dann muss man ja schon mal manchmal wissen, was ist denn eigentlich jetzt das Rechtsgutachten der polnischen Seite oder der französischen oder wie auch immer gewesen. Und solche Dinge, die sind natürlich dann im Austausch kann man dann ja auch weiterentwickeln und nochmal Fragen stellen. Ich arbeite viel im Fragenstellen.
Okay.
Genau. Also das ist häufig, dass mich umtreiben.
Wir auch.
Sie auch, genau. Mein erstes Praktikum, was ich als Schülerin gemacht habe, war auch bei einer Zeitung, bei der Badischen Zeitung, weil ich eigentlich in der Zeit immer Journalistin werden wollte, weil auch meine Mutter immer sagte, werde mal Journalistin, du stellst immer so viele Fragen. Aber deswegen, manchmal denke ich, wäre es vielleicht angenehmer, auf der anderen Seite zu sein und die Fragen stellen zu können.
Man muss nicht alle Antworten haben, das ist ganz nett.
Genau.
Am 26. September 2022, ein halbes Jahr später, also geschah das ungeheuerlich. 3 der 4 Nord Stream Röhren wurden gesprengt. Gas trat aus. Wir können uns alle an die großen Gasblasen im Meer erinnern. Auf wen fiel damals Ihr Verdacht?
Also die erste ist immer, dass man sagt, okay, das wird schwierig herauszufinden. Mhm. Also weiß ich noch, das war mein erster Reflex, wo ich sagte, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, das zu wissen oder herauszufinden, wer das war. Also das Relevante war ja, dass vorher schon Putin die Lieferung gestoppt hatte. Ja. Das finde ich, muss man historisch in dem Kontext nochmal sehen, dass eben die nicht mehr Lieferungen nach Deutschland nicht die Sprengungen als Ursache hatten, sondern die Entscheidung von Putin, uns kein Gas mehr zu liefern, finde ich immer wichtig, damit das nicht in der Kausalität ist, glaube ich, immer wichtig. Und deswegen war ich mir nicht sicher damals, ne, weil viele gleich gesagt haben, es war irgendwie Russland, wo ich sagte, naja, die liefern ja schon nicht und so war, was ist nochmal der Vorteil?
Sie waren gleich skeptisch.
Naja, ich war so skeptisch, es ist schwierig rauszufinden. Ich denke immer, wer profitiert davon, wer hat jetzt was davon? Ja, follow the numbers, also so. Ja, und was erfolgt dadurch? Genau, aber ich hatte auch jetzt da keine, in dem Moment hatten wir alle keine besseren Infos. Aber genau, mein erster Reflex war, oh, das wird wahrscheinlich mal in 50, in 100 Jahren wirklich bekannt werden. Mhm. Also wer das am Ende wie genau war, weil es in solchen Kriegskontexten ja immer extrem schwierig ist, dann rauszufinden.
Gut, jetzt 4 Jahre später deuten die Spuren doch klar in die Ukraine. Warum bleibt es ohne Folgen?
Naja, die Frage ist ja auch dann, wer das dort gemacht hat und wer in der Verantwortung. So, deswegen, ich finde, das sind ja noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Deswegen sage ich manchmal, das sind so die, wenn dann alle Archive in ein paar Jahren, Zehnten vielleicht mal offen sind, wird man da wahrscheinlich mehr dazu rausfinden. Oder vielleicht auch nie.
Ja? Wenn Zelenskys Sprengungsbefehl gefunden würde, wäre es eine andere Situation.
Weiß man nicht, ob es das wirklich war. Oder es gibt ja auch immer in der Ukraine, ist ja eben im Gegensatz zu Russland kein monolithischer Staat, sondern auch dort immer wieder unterschiedliche Sichtweise, Akteure mit unterschiedlichen Interessen. Also auch die Perspektive, jemand wollte ihm da in dem Sinne schaden und hat es gemacht, weil er dachte, damit ist Zelensky dann für immer erstmal beim Besten draußen. Also dass diese Frage, wer welches Interesse daran hat, um wem, mit welcher Konsequenz, die finde ich, zumindest für mich, würde ich jetzt nicht behaupten zu sagen, die ist schon final so beantwortet, dass man sagen kann, wer dafür die Konsequenz zu tragen hat.
Es gibt Forderungen auch aus der deutschen Politik, die Pipelines zu reparieren für die Zukunft. Kompletter Unsinn?
Ja. Also, weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, dass man sagt, wir gehen jetzt wieder zurück in diese Abhängigkeit, die war so erfolgreich.
Also wir können uns leisten, auf jetzt zu sagen, auf alle Zeiten ist eine Energieversorgung, eine Gasversorgung aus Russland vorbei.
Also wir haben ja hoffentlich alle gemeinsam gespürt und gemerkt und daraus auch dann entschieden, dass eine solche Abhängigkeit von Russland, die ja nochmal durch eine zweite Pipeline dann einfach so stark verstärkt wird, dass das für uns sehr schädlich und sehr, sehr teuer ist und gefährlich. Von daher hoffe ich mal, dass da jeder das entsprechend auch noch in ein paar Jahren wieder sehen wird, weil aktuell braucht man sich darüber keine Gedanken machen. Also mit einem, wie viele Bomben sind gestern Nacht auf heute wieder gefallen, wie viele Tote in Odessa, wie viele Tote in Kiew.
Die Zahl der möglichen Quellen wächst gerade nicht unbedingt, ne, für Energieträger.
Ja, aber zum Glück ist ja das Gute, dass ja andere Energiequellen ständig wachsen. Außer man bremst sie aus. Aber ich will jetzt nicht über die aktuelle Tagespolitik reden. Aber natürlich, das übrigens finde ich ein großer Unterschied zur aktuellen Regierungspolitik, ne? Dass wir damals ja pragmatisches Krisenhandeln gemacht haben, aber auch einen Kompass für die Zukunft hatten. So, und jetzt kann man über die Regierung diskutieren, ob es überhaupt ein pragmatisches Krisenhandeln ist. Aber auf jeden Fall ist es kein Kompass für die Zukunft.
Beschäftigen Sie sich persönlich mit Putin, was ihn umtreibt, was ihn antreibt? Haben Sie persönlich Angst vor ihm?
Also ich habe immer sehr aufmerksam seine Reden gelesen und gehört und seine Auftritte und hatte immer eine Bekannte, auch durch die Böll-Stiftung, viele andere zivilorganisatorische Organisationen aus Russland, aus der Ukraine, die uns ja immer auch die Hinweise geschickt haben. Gesagt, dann guckt mal euch das mal an. Habt ihr das gesehen, was dort passiert? Habt ihr das gelesen? So, und ich habe damals schon immer, auch 2008, die Rede, ne? Es gab ja wirklich viele, wo eigentlich Putin ja immer schon gesagt hat, was er will. Und spätestens dann in den 10er-Jahren. Und ich hatte damals immer nicht ganz verstanden, warum man immer sagt, naja, der redet halt. Ja, ich finde immer, bei Autokraten, Diktatoren sollte man meistens zuhören, was sie sagen, weil sie das meistens tun. Ist übrigens bei Trump nicht ganz falsch, auch eher so eine Annahme zu sein, dass er, wenn er sagt, ich nehme Grönland, das sich irgendwann nimmt. Ja?
So deswegen, das ist nicht vom Tisch.
Ne? Das ist nicht vom Tisch, genau sozusagen. Und das sind immer so die Momente, wo ich das damit mich wirklich immer durchaus ausführlich beschäftigt habe und vielleicht eben diesen europäischen Friedensordnungsblick immer hatte, ja, also zu sagen, wenn diese Grenzen wieder in Frage gestellt werden und dieses Gewissen nicht mehr da sein kann, dass die früherigen Grenzen nicht wieder Grund sind, in ein Land hinein zu marschieren, so, dann zerfliegt uns ja ganz Europa. So, deswegen persönlich Angst habe ich nicht, aber ich habe Angst um unseren Kontinent und unseren Frieden. So, und das ist die, Frieden ist nicht Gott gegeben. Der wird jeden Tag aufs Neue errungen und verteidigt. Und das macht mir manchmal Sorgen, dass da vielleicht nicht genügend Bewusstsein dafür da ist, wie fragil das alles ist.
Haben Sie das Gefühl, Sie verstehen, was ihn antreibt?
Ach Gott, verstehen ist immer viele. Nachvollziehen, verstehen.
Ja, nicht teilen offensichtlich, nicht teilen, aber genau. Nachvollziehen können.
Ach ja, diese reinen Machtlogiken und imperialen Gedanken, na, sozusagen dieser Imperialismus ist ja kein neues Gedankengut und irgendwie ein autokratisches, antiliberales Gedankengut ist auch nicht komplett neu. So, und die Verquickung ist immer meistens besonders gefährlich. So, deswegen, in dem Sinne kann man das nachvollziehen, wenn man es geschichtlich kennt. Wir haben ja auch in Deutschland eine furchtbare Geschichte, ja. Also sozusagen, das ist aber trotzdem diesen Wunsch, das war mal alles Zarenreich und deswegen muss das alles wieder Russland sein. So, das kann man aus der Geschichte irgendwo sehen, aber es ist nicht nachvollziehbar im Sinne von, dass das irgendwie eine gute Option für die heutigen Bürgerinnen und Bürger Russlands ist.
Wir sind nicht weit entfernt von Verlauf der Berliner Mauer hier im Studio. Was sagen Sie, wenn man Ansprüche, Einflusssphären sich anguckt, was sagen Sie den Leuten, die Angst davor haben, dass wir in eine Situation geraten können wie die Ukraine und dass hier in Berlin russische Raketen einschlagen, wie das jetzt in Kiew der Fall ist. Was sagen Sie den Leuten?
Ich finde, dass es eine berechtigte Sorge ist, dass Putin nicht aufhört bei der Ukraine. Und deswegen sage ich, haben wir ein umso größeres Interesse, heute die Ukraine zu verteidigen, damit die Front nicht näher uns rankommt. Wir verteidigen die Ukraine für die Ukraine, weil dort die Menschen in Freiheit leben möchten, berechtigterweise. Und diejenigen, die angegriffen werden, die Unterstützung bekommen gegen den Aggressor. Aber natürlich hat es auch eine europäische, darüber hinausgehende Dimension, dass eben Putin nie gesagt hat, ich will nur die Ukraine. Ja. Sondern sein Anspruch wesentlich größer ist. Und wenn wir diesen Anspruch von ihm nicht dort stoppen, wo er gerade stattfindet, wird er danach de facto immer näher an Deutschland herankommen. Und das ist unsere Aufgabe, umso dringlicher, sage ich mal, diese Friedensordnung wieder auch zu verteidigen, damit wir hoffentlich niemals in dieser Situation sind, wo wir in Berlin diese Angst haben oder wo man im Rheinland die Angst hat, was passiert mit Frankreich. Also ich sage mal, wenn diese Ordnung fällt, dann fällt mehr. Ja, ich glaube immer, dass es, wenn sich das durchsetzt, unsere Geschichte ging über Jahrhunderte leider immer in eine andere Richtung dann. Ja, das ist ja ein, oder lassen Sie mich andersrum sagen, meine Sorge wird aktuell größer, weil der innereuropäische Frieden schon auch darauf immer aufgebaut hat, dass die Amerikaner ihn mit abgesichert haben. Auch die Akzeptanz eines starken Deutschlands immer davon abhängig war die letzten Jahrzehnte. Erinnern sich deutsche Vereinigung, Thatcher, Hollande, die gesagt haben, nicht Hollande, Verzeihung.
Mitterrand,
genau. Also sozusagen sozusagen diese Angst ist ja immer da, vor einem zu starken Deutschland. Und man sieht jetzt schon den europäischen Nachbarländern auch, oh Gott, was bedeutet das, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind, mit Blick auf Deutschland? So, und diese Fragen, die, wenn man die jetzt nicht gescheit gut gemeinsam steuert, ja, also nie wieder allein, nie wieder darf Deutschland irgendwas alleine machen, dann können sich solche Dynamiken auch ziemlich schnell selbst entwickeln.
Aber ist nicht die größere Sorge, dass wir zu schwach sind als zu stark?
Ich erlebe, dass sich das wirklich durch den Rückzug der Amerikaner, dieser Blickwinkel nochmal ändert. Und die Sorge, also wenn Sie in Polen gerade diskutieren oder in Frankreich, wird ja immer über die Remilitarisierung Deutschlands gerade gesprochen. Wir sagen, wir investieren in unsere Verteidigungsfähigkeit. Ja, unsere Nachbarn sagen, Deutschland militarisiert sich wieder. Von den Faktenlagen her ist es, investieren wir zum Glück, finde ich.
Zum Glück, genau.
Ja, viel wieder in unsere Verteidigung. Aber natürlich sagt zum Beispiel der deutsche Kanzler, mein Ziel ist die stärkste Armee in Europa, des Kontinents. Und da hören die schon sehr genau zu, Herr Gaugele. Die hören ja, dass er nicht sagt, für Europa. Wir gemeinsam, wir Deutsche leisten den stärksten Beitrag für ein starkes Europa. So könnte man auch so sagen. Sondern er spricht von der stärksten Armee des Kontinents. Und das ist etwas, wo die dann sagen, nee, so wollten wir es nicht. Also wir wollen, dass ihr das mit uns zusammen macht. Ja, und jetzt scheitert gerade das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt. So, das ist so, wo die Nachbarländer anfangen zu sagen, oh, ja, also ihr sollt stark sein, aber nie allein. Sondern immer mit uns zusammen. Und diese Absicherung, die Deutschen nie wieder allein, das haben über Jahrzehnte die Amerikaner geleistet. Und ich glaube, in meiner Generation fehlt manchmal das Bewusstsein dafür, wie in den Nachbarländern über uns gedacht wird und was dieser Weggang der Amerikaner, des amerikanischen Schirms in deren auch Erinnerungen und nationalen Geschichte Identität bedeutet. Ich glaube, da haben wir eine Aufgabe als deutsche Politikerinnen und Politiker, das im Blick zu haben. Und na, ich sage immer, nie wieder allein. Das muss bei uns allen eingebrannt sein.
Wie löchrig ist denn dieser Schirm der Amerikaner? Also denken Sie, dass, wenn es hart auf hart kommt, Donald Trump Europa schützen würde?
Da hätte ich jetzt, würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Also ich sage immer, der legt sich mit uns an, mit dem Papst, egal. Also für den würde ich überhaupt nicht meine Hand ins Feuer legen. Und ich habe ja schon seit langem dafür argumentiert, dass die Europäer souveräner werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass eine Verteidigungsdimension innerhalb der EU funktioniert. Das wird nicht mit den 27 und mit Einstimmigkeit, kann man vergessen. Aber man braucht eine Verteidigungsunion, ja, wo die Briten mit dabei sein müssen. Und eigentlich wäre jetzt der Moment, ne, nach dem tollen Ergebnis in Ungarn, wo man sagt, so und jetzt, ja, jetzt machen wir nochmal den Moment. Die Amerikaner ziehen sich zurück, wir haben eine neue Chance und jetzt gehen wir den nächsten Schritt in der europäischen Verteidigung. So, das wäre eigentlich mein Wunsch, um das abzusichern.
Ja. Innerhalb der NATO oder?
Nee.
Separat?
Also für mich... Das ist übrigens emotional für mich auch mal, ne, weil wir vorhin darüber sprachen, wie denke ich? Ich habe ja auch lange in den USA gelebt, ja. Und für mich ist es emotional immer noch gar nicht so richtig zu fassen, dass das der amerikanische Präsident ist. Ich wache manchmal morgens auf und denke, es war doch eigentlich, das ist doch nicht wahr, dass dieser crazy Typ der amerikanische Präsident ist. Da muss man sich sagen, doch ist er. So, aber wenn man dann sich die Szenarien anschaut bei der NATO, es gibt ja ein Szenario, der Trump kommt irgendwie wieder zur Raison und geht alles wieder zurück und es wird alles wieder gut. Fein. Dann gibt es das zweite Szenario, der Trump zieht sich aus der NATO zurück, die Europäer können allein übernehmen, machen noch mit den Kanadiern und den Türken das gemeinsam weiter, auch gut im Zweifel. Ich halte da die dritte Option für nicht ganz ausgeschlossen, der Trump bleibt in den Institutionen, aber torpediert alles und blockiert alles. Und dann haben wir halt als Europäer keine Entscheidungs-, keine Kommando-, gar nichts Strukturen. Und ich möchte nicht, dass wir erst in dem Moment, wo es relevant wird, dann anfangen zu sagen, was machen wir eigentlich jetzt? So, dass man zum gewissen Grad wahrscheinlich zweigleisig wird fahren müssen. Und ich glaube nur nicht, dass die Europäische Union der zweite Gleis sein kann, sondern dass man eben andere Strukturen sich schaffen muss, so leid es mir tut und so schmerzhaft ich das finde, emotional, wie gesagt, hätte ich so gerne anders, aber das ist vielleicht auch das, was mich zu diesem Putin, ne, warum ich diese Entscheidung so dieses, es ist ja alternativlos, nee, ist es nicht zum Glück, wir haben ja Alternativen, wir können hier aufbauen. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was mich immer angetrieben hat. Wenn mir jemand sagt, das ist alternativlos, dann geht bei mir erst richtig das Denken los. Das geht eh nicht. Also da gucken wir doch nochmal, ja.
Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr in diesem Podcast Ricarda Lang, ihre Vorgängerin, und sie hat drüber gesprochen, über die schwerste Entscheidung, den Parteivorsitz der Grünen zurückzugeben. Wie schwer war denn ihre Entscheidung, den Ball aufzunehmen?
Ja, auch keine einfache.
Was hat sie da umgetrieben?
Naja, das eine war natürlich eine auch Verantwortungsbewusstsein im Sinne von, Sie erinnern sich, das waren ja diese verrückten Zeiten, wo dann die Ampel eh schon komplett dysfunktional war. Und die Frage war, was passiert da und wie geht es eigentlich weiter? Und ehrlich gesagt hatte ich damals aber schon noch gedacht, wir haben ein paar Monate, bevor eine Neuwahl kommt. Also ich glaube, wenn ich damals mir schon gesagt hätte, und übrigens im Februar sind schon die Neuwahlen. Also das sind ja für solche Entscheidungsfaktoren, wo man denkt, man übernimmt jetzt eigentlich ein Schiff und man hat aber noch ein bisschen Zeit, das irgendwie dann auch zu steuern. das ist mir schon auch nicht leicht gefallen. Aber andererseits habe ich auch gedacht, naja gut, jetzt packen wir an und gucken. Ja, ich liebe meine, unsere Partei, ich habe keine andere politische Heimat und bin der festen Überzeugung, dass wir eine große und wichtige Aufgabe in diesen schwierigen Zeiten haben als Grüne. Ja, diese Kraft zu sein, die diese Reform immer wieder einfordert, die immer wieder sagt, es gibt Alternativen, die Unabhängigkeiten einfordert, die unsere Sicherheit, unsere Selbstbestimmung als Europäer. So, und das waren ja damals auch schon Themen und dann bin ich auch einfach der festen Überzeugung, dass Deutschland es besser kann. dieses immer ist alles so schwierig und kommt nichts voran und so, das ist eben auch nicht meine Haltung. So, und ja, keine einfache Entscheidung. Wie gesagt, ich bin immer froh, dass ich damals noch nicht wusste, dass kurz darauf die Ampel bricht und wir sofort Neuwahlen haben.
Aber nicht anders überlegt wahrscheinlich.
Nein, aber ich hätte wahrscheinlich noch mal eine Nacht länger geschlafen.
Wer hat Sie bestärkt in der Entscheidung damals?
Ach, es waren schon einige, ne? Auch aus den unterschiedlichen Landesverbänden, auch von Bundesseite, die gesagt haben, hier, ne, ist ja auch immer die Frage, dann du kannst vertrauensvoll zusammenarbeiten mit dem Führungsteam. Andererseits hast du einen eigenständigen Kopf, kannst im Zweifel auch den Widerspruch geben und kennst die Partei gut. Also ich, es gibt ja manche, die Partei nicht mögen oder so, aber ich mag sie wirklich und bin, also das ist auch, ich kenne die wirklich, habe schon so viele auch unterschiedliche Funktionen gehabt und deswegen waren da einige, die gesagt haben, so jetzt Franziska, jetzt los mal.
Parteichefs werden von Zeit zu Zeit auch Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidatinnen. Sind Sie bereit?
Oh Gott, ich hatte fast gedacht, dass diese Frage kommt. Ich würde sagen, das ist dann die Frage für andere weitere Podcasts. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass
Regierungen können über Nacht.
Ja, auch da würde ich sagen, hat die Regierung erstmal die verdammte Pflicht, jetzt mal Reformen anzugehen. Nein, und dieses Jahr wird schon noch herausfordernd genug. Und ja, aber meine Aufgabe macht mir Spaß.
Die Grünen haben jetzt gerade in Baden-Württemberg einen Wahlsieg mal wieder eingefahren. Lebt der Traum von der Grünen Volkspartei noch?
Also in Baden-Württemberg ist ja kein Traum.
Und jenseits davon?
Bundesweit. Auch dort in München. Also ich sag mal, es gibt ja, ich denke,
dass wir... Sie greifen die Inselchen heraus.
Ach, nennen Sie Baden-Württemberg ein Inselchen?
Ja, obwohl ich daher komme.
Das würde ich als Baden-Württemberger heftig zurückweisen. Wenn, dann ist es ein sehr schönes Inselchen.
Ja, die, d'accord.
Wir nein, haben. Aber natürlich ist die auch Herausforderung ja immer zu sagen, was bedeutet das überhaupt, Volkspartei oder so. Mhm. Aber dass wir eine relevante Kraft der Mitte zu sein, die auch in sich Widersprüche vereinen kann. Ja, das ist ja, finde ich, immer ein Ausdruck von Parteien, die größer sind, dass sie es schaffen, unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven zusammenzubringen und gut aufzulösen, um nach vorne zu gehen. So, das ist, glaube ich, immer eine große Aufgabe, wenn man wachsen will. Dass man nicht sagt, wir legen jetzt das eine ab und machen das andere, sondern zu sagen, das sind jeweils legitime Perspektiven, die in dieser Gesellschaft existieren. Wir akzeptieren sie und bringen sie in einem produktiven Austausch, so dass man daraus was Größeres machen kann. Und das, finde ich, ist schon eine Aufgabe, die wir haben als Grüne. Das kann ja, also wenn man sieht, der desolate Zustand auch dieser Bundesregierung, mich besorgt es sehr, ja, sozusagen die alte ehrwürdige Sozialdemokratie, das schmerzt einen ja zu sehen. Auch, dass die FDP nicht mehr da ist. Das ist ja tektonische Verschiebung in unserem Parteiensystem, aber daraus entsteht ja auch mal wieder was Neues. Und ich sehe da schon noch eine relevante Rolle für uns, die Partei zu sein, die nicht entweder nur den Status quo verteidigt oder ihn komplett crashen will, sondern die halt sagt, wir brauchen Reformen, aber es muss gerecht zugehen. Also wir brauchen Nachhaltigkeit, aber wir müssen da auch pragmatisch hinkommen. Wir brauchen mehr Möglichkeiten in diesem Land. Das Land muss schneller funktionieren, aber wir machen das ohne Milei. Also sozusagen diese unterschiedlichen Interessen in Austausch zu bringen, da sehe ich für uns schon eine große Rolle.
Was kann die Grüne Partei insgesamt von Cem Özdemir lernen?
Ach, ich finde, was Cem schon seit immer gut gemacht hat, ist, ja, ranzugehen und klar zu sagen, in welchem Land man eigentlich leben will. Mhm. Ja, zu sagen, in dieser wunderschönen Insel. In Baden-Württemberg zu sagen, ja, dieses Land kann viel, aber wir müssen uns jetzt erneuern. Und stell dir vor, wir leben in einem Baden-Württemberg, ja, wo auch in Zukunft alle Spitzentechnologien herkommen, wo wir diejenigen sind, die Lösungen für die Probleme von heute und für morgen entwickeln. Mhm. Ja, wir sind diejenigen, die Käpsle sind, die am Ende halt zeigen, wie die Maschine funktioniert und die neuen KI-Sachen zusammenbringt mit den alten Technologien. Ja, eben für mich ist Baden-Württemberg eben nicht der Rückschritt und wir bleiben in der Vergangenheit heften, sondern zu sagen, wir sind schon ganz schön gut aufgestellt, aber wir erneuern uns jetzt nochmal. So. Und das ist aufzuzeigen, an die Leute zu glauben, daran zu vertrauen, was in diesem Land steckt. Ja, zu sagen, ich weiß, dass wir das können. Und rauskommen aus diesem, ist alles so schlimm und so. Und das, und er hinterlegt es ja aber mit dann Schritten. Und ich hoffe, dass, ich denke, das ist etwas, was wir ja auch machen. So. Und das, glaube ich, diese Haltung, die hatte übrigens Dominik Krause, hat die ja auch. Ja, einfach zu sagen, das
ist
München.
Der Münchner Oberbürgermeister.
Ja, der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause hat auch gesagt, das ist das, was wir schon können. Aber wisst ihr, es gibt echt noch ein paar Herausforderungen beim Wohnen, Verkehr in München. Mhm. So, und die gehen wir jetzt gemeinsam an. Und wir schaffen es als Münchner, weil wir sind die geilste Stadt. Ja, ist ja auch richtig aus der Perspektive. Ja, aber so, das ist so eine Haltung, die mir einfach auch gefällt und wo ich den Eindruck habe, die brauchen wir auch in Deutschland gerade.
Sie haben gerade Käpsele gesagt.
Ja, können für Sie alle noch, nicht.
Genau. Das Wort Käpsele in Abgrenzung zu Cleverle und Schlaule noch erklären.
Ja. Kurze Vokabellektion.
Aber ich sehe, Sie können sie auch.
Wir sind sehr dialektstark in diesem Podcast. Insofern müssen, aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen die Leute noch reinholen. Am Ende.
Ja, eine Käpsele ist jemand, der nicht nur schlau denken kann, sondern es auch umsetzen kann. Ja, also sozusagen, der auch eine Idee hat der Umsetzung. Ein Käpsele ist jemand, der am Ende Lösungen liefert. Ja, und Schlaule kann auch jemand sein, der immer nur der Schlau daherredet.
Genau, das ist das ja, das ist das Schlaule. Das Schlaule ist eigentlich eine Spur abwertend, ne, genau. Weil es ironisiert wird. Und das Schlimmste ist das Cleverle, glaube ich.
Ja, das ist das Schlimmste, ist dann noch ein Schritt abgewertet. Das Käpsle ist, der ist schlau und setzt es um. Schlaule ist, naja gut, der ist schon auch schlau, aber Und Cleverle ist derjenige, der...
Du
hast schon wieder recht, ist ja auch klar. Ja. So, aber das ist die Abstufung, würde ich sagen, im Baden-Württembergischen.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Teilnahme diesem Käpsele-Podcast. Frau Brandner, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Podcast von Funke.